wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 26. Oktober 2022. Ein goldener Herbst, ein strahlendes Gesicht, ein trommelnder Andreas Popp. Guten Morgen.
Ja, ich trommel halt schon morgens am frühen Tag, geht's los bei mir. Der Tag läuft wunderbar. Wir haben heute einen schönen warmen Tag wieder, so um die 20 Grad. Das war gestern Abend so schön. Wir waren essen und dann sind wir rausgegangen und da hatten wir abends um 21 Uhr noch 20 Grad draußen. Fand ich schon sehr ungewöhnlich und ist also wirklich so ein richtiger Spätsommer vom Gefühl her zumindest. Heute wird es ein bisschen bewölkter sein, heute Nachmittag ein bisschen Regen, aber es wird uns weiter die 20 Grad Marke hier erhalten bleiben, auch für die nächsten Tage. Darauf freuen wir uns. Schöne Tage und wir genießen es. Der Winter kommt früh genug, die Kälte und der Schnee wird uns früh genug ereilen. Aber jetzt genießen wir den changierenden See und mit euch gemeinsam hier diese Sendung zu erleben.
Was bist du heute aufgeräumt? Das klingt ja alles so, ist alles schön. Also vielleicht schaffen es die Tomaten ja noch, dass wir die doch noch rot bekommen, wenn diese Temperaturen hier weiter herrschen. Und es war gestern Abend, als wir aus dem Restaurant kamen, ein richtiger Schock, weil drinnen wird ja immer gekühlt mit Klimaanlage. Ja, das ist hier noch erlaubt. Und wenn man dann rauskommt und es sind 20 Grad, das ist wie ein Wunder.
Ja, hier sind auch Lampen und Werbung noch erlaubt. Also das ist auch noch so. Also Herr Habeck würde hier wahrscheinlich durchdrehen, wenn er das sehen würde. Aber auch hier entsteht schon langsam immer mehr auch eine Diskussion darüber, dass man mit der Energie nicht so wahnsinnig schlampig umgehen sollte. Und das ist ja auch grundsätzlich eine richtige Entwicklung, wenn es dann einem ordentlichen Ziel dient und nicht einer Ideologie.
Ganz genau. Das ist die Zeit der Transformation. Wir müssen uns alle ändern, auch in unserem Verhalten, im Inneren wie im Äußeren. Und ich denke mal, jedem tut ein Transformationsprozess gut, wenngleich natürlich politische Zangen, in die viele Menschen genommen werden, sehr wehtun und auch noch eine Menge Schaden anrichten werden. Und unsere Meinung ist, dass man das vielleicht doch alles anders hätte machen können, nicht mit dem Holzhammer, sondern mit dem entsprechend größeren Zeitrahmen auch, damit der Mensch sich in Freude umgewöhnen kann. Denn, also gerade die Deutschen sind durchaus dafür bekannt, dass sie sich, wenn ihnen etwas einleuchtet, anpassen und ihr Verhalten ändern. Die Österreicher dementsprechend auch. Auch in anderen Ländern ist das so, wenn man die Menschen freundlich, wohlwollend an die Hand nimmt, beziehungsweise sie vielleicht sogar in die Entscheidungsprozesse mit einbezieht. Davon sind wir leider entfernt.
Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben ein betreutes Denken mittlerweile und man fühlt sich dann vielleicht als denkender Mensch für dumm verkauft, wenn man einfach nur Schlagzeilen übernehmen soll, die uns die Massenmedien vorgeben. So einfach geht es nicht mehr. Und genau dieser Trend kehrt sich gerade um und das sehen wir auch in dieser hohen Bewegung und auch dieser panischen Reaktionen, die wir zurzeit auch in den Regierungen und in den Ministerien erleben.
Ja gut, dann fangen wir doch mit der Meldung an, auf die du im Prinzip hier schon sehr sibyllinisch hingewiesen hast, Andreas. Und zwar geht es darum, und es wirkt fast wie ein Akt der Verzweiflung, wenngleich natürlich ein nicht ungefährlicher Akt. Und da sollten jetzt auch alle schön die Ohren spitzen, was im Moment alles unter Strafe gestellt werden wird. Denn der Bundestag hat heimlich, still und leise das Delikt der Volksverhetzung verschärft. Und die Taz, die linke Taz, schreibt dazu, dass es sich hierbei um ein völlig intransparentes Verfahren handelt. Die Leugnung und Verharmlosung von Kriegsverbrechen und Völkermorden ist jetzt als Volksverhetzung strafbar. Der Bundestag hat in der Nacht zum letzten Freitag ohne jede Ankündigung das Strafrecht verschärft. Und das betrifft zum Beispiel auch die Leugnung und Verharmlosung von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine, schreibt die Taz. Und Andreas, die Taz hat hier also ein völlig intransparentes Gesetzgebungsverfahren beschrieben. Wir reden hier, ich sage es nochmal, von der linken Taz. Demnach ist die sogenannte Leugnung und Verharmlosung von Kriegsverbrechen und Völkermorden jetzt strafbar. Der Bundestag hat eben, wie gesagt, das ganz heimlich, still und leise gemacht. Und du hast dir das mal durchgelesen. Wie würdest du das kommentieren?
Naja, also man spürt auf jeden Fall eines, wenn eine ultralinke mediale Einrichtung wie die Taz schon eine ultralinksrote Regierung kritisiert in einer solchen Form, dass hier wirklich etwas am Dampfen ist und ich darf nicht sagen, was da gerade dampft. Also es gibt da ja den Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches und der diente bisher vor allem der Bestrafung von Menschen, die den Holocaust geleugnet haben oder auch verharmlost haben. Dafür war das da. Ich kenne ehrlich gesagt keinen, der das tut, aber das ist eben halt der Grund, warum man den 130er eingerichtet hat. Und hier ist ein neuer Absatz 5 im Paragraphen 130 zusätzlich reingebaut worden und der stellt künftig das öffentliche Billigen, Leugnen und gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und, jetzt kommt's, Kriegsverbrechen unter Strafe, wenn, und jetzt wird's wichtig, die Tat in einer Weise begangen wird, die geeignet ist, zu Hass und Hetze aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu gefährden. Also wir haben es hier mit einer Formulierung zu tun, die überhaupt nicht klar definiert ist. Mit dieser Hass- und Hetze-Problematik haben wir ja schon viel Erfahrung mittlerweile gemacht, sondern mehr oder weniger sind es hier Begriffe, die interpretierbar sind, von der Justiz so gehandelt werden können, so meine persönliche Einschätzung. Und für mich drängt sich da auch der Begriff der Willkür auf. Denn wer will wirklich entscheiden, was Hass und Hetze eigentlich ist? Diese Gummiparagraphen sind äußerst kritisch und gefährlich für autokratische Strukturen, aber typisch.
Ich kenne da durchaus eine ganze Menge Hass und Hetze und die findet man unter anderem auch in Mainstream-Medien in der jetzigen Zeit. Aber das ist wahrscheinlich vielleicht gar nicht gemeint. Selbst die Taz bestätigt in ihrem Artikel, dass diese unbestimmten Begriffe durch die Staatsanwaltschaften einen vermeintlichen Hass in diesen aufgeheizten Zeiten leicht unterstellen können.
Ja klar, wir haben ja gerade schon festgestellt, dass selbst wenn ultralinke Medien wie die Taz hier einen quasi Totalitarismus interpretieren, das schwingt da ja mit in diesem Artikel, das finde ich sehr spannend, dann glaube ich hier zu erkennen, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, dass das System der, ich sage auch mal, umstrittenen westlichen Demokratie, ich glaube, das kann man ohne weiteres noch sagen, dass dieses umstrittene westliche demokratische System mit dem Rücken an der Wand steht und irgendwie anfängt, mit allen Mitteln um sich zu schlagen. Das drängt sich mir auf. Und dass hier sogar einige Personen Parallelen zu der Zeit des Untergangs der DDR erkennen wollen, das kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen.
Spannend ist ja, wie dieses hochbrisante Gesetzgebungsverfahren heimlich, still und leise so am Bürger vorbei durchgesetzt werden konnte.
Ja, das ist etwas, was man als Journalist eigentlich fast schon als Skandal bezeichnen kann, aber die rechtlichen Normen sind eingehalten. Aber es geht hier um ein hochbrisantes und auch emotionales Thema. Also diese aus meiner Sicht Verschärfung des Strafrechts beruht auf einer anfänglich nicht öffentlichen sogenannten Formulierungshilfe des Justizministeriums um Marco Buschmann herum von der FDP, kennen wir ja alle. Und so konnte völlig unbemerkt, also quasi von der Öffentlichkeit, der Rechtsausschuss diesen Vorschlag in ein harmloses Gesetz zum Bundeszentralregister irgendwie unterbringen. Finde ich schon sehr interessant. Und dadurch konnte man übrigens auch auf die erste Lesung verzichten, denn die hätte vermutlich die Wogen des Unmuts bei den Menschen hochkochen lassen. Also stellen wir uns vor, diese Lesung läuft also im Bundestag, dass also dieses Gesetz dann diskutiert werden und alle entsprechenden Parteien, und dazu gehört dann auch die Linke und auch die AfD, die hätten dann etwas dazu sagen können. Ich glaube, da wären schon die Dinge hochgekocht, man ist das quasi umgangen. Also kurz, nur einen Tag später hat der Bundestag die Änderung abschließend beschlossen. Und zwar als letzten Tagesordnungspunkt kurz vor 23 Uhr. Daran sieht man immer, wenn solche Zeiten kommen, 23 Uhr oder Gesetze verabschiedet werden innerhalb von Olympiaden oder irgendwelchen Weltmeisterschaften, dann sind das immer Dinge, die keiner mitbekommen soll. Das ist meine Erfahrung. Und dafür gestimmt haben natürlich die Ampelfraktionen und die Union und dagegen die AfD und Linke, die mittlerweile schon fast in einem Atemzug immer genannt werden können. Auch das ist ja eine interessante Geschichte, weil die einen ja als links und die anderen als rechts bezeichnet werden. Und man kann es auch unterscheiden eben halt in frei oder faschistisch. Und das ist genauso die Problematik im Sinne von gleich strukturiert und gleich gebürstet. Ich finde das eine sehr interessante Zeit auch für Interpretationen aus soziologischer Sicht.
Und dafür ist unser Chefsoziologe hier auch zuständig, so. Professor Dr. Professor Andreas Popp. Wie gut, dass du das so einordnen kannst. Aber ich komme noch mal zum Thema zurück, Andreas, denn das Justizministerium betont, zumindest schreibt die Taz das so, dass die Verschärfung des Strafrechts überhaupt nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben soll. Es gehe nur um eine Klarstellung und Umsetzung durch einen EU-Rahmenbeschluss.
Richtig, und das geht auch ohne Professor, das geht ganz normal als Arbeiter. Und so ist das nämlich ganz einfach zu handeln. Und ich nehme das, wie viele andere Menschen mit einem normalen Menschenverstand, einfach nur kopfschüttelnd hin. Aber die Taz selbst bestätigt sogar, dass dieser EU-Rahmenbeschluss, der vorgegeben wird, der ist übrigens von 2008, überhaupt nicht zwingend umgesetzt werden muss. Das ist also eine Kann-Möglichkeit. Und der momentane Zeitpunkt genau dieses Verfahrens, der mich persönlich an eine Nacht- und Nebelaktion erinnert, man hätte ja auch ein normales Gesetzgebungsverfahren machen können, und der lässt mich aufhorchen. Und ich interpretiere hier eine nackte Panik der Bundesregierung und übrigens auch der meisten Parlamentarier, übrigens nicht alle, aber der meisten. Und vor allem auch nicht alle von denjenigen, die in den Ministerien sitzen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die hoch aufgeräumt im Kopf sind und hochkompetent, was für die Minister nicht unbedingt immer zutrifft. Also die Staatsanwaltschaften haben übrigens seit Februar sowieso einige Male wegen einer artikulierten Billigung des russischen Angriffskrieges gegen Personen ermittelt. Also Leute, die gesagt haben, das finden sie sogar in Ordnung und nachvollziehbar, aber eben nicht wegen dem Straftatbestand der Leugnung oder Verharmlosung von russischen Kriegsverbrechen. Und hier kommt also quasi eine neue Qualität juristisch rein, und das sind klare Verschärfungen der Bestrafungsmöglichkeiten für die Justiz.
Ja, eindeutige Entwicklungen, ganz klar. Ich meine, wir wissen alle, wer zu Friedensverhandlungen aufruft, wer diplomatische Verhandlungen anmahnt zwischen den Kriegsparteien, der kriegt schon einer auf den Kopf, weil das gar keiner hören will. Das soll offenbar nicht diskutiert werden. Dabei ist diese Welt immer nur dann einigermaßen in Ordnung gewesen, wenn Frieden herrscht. Und sie wird auch nur funktionieren können, wenn endlich wirklich umfangreich Frieden einzieht auf der ganzen großen, schönen, weiten Welt. Ja, diese eindeutigen Entwicklungen, die erschweren natürlich jede weitere Kritik gegen diesen Krieg, gegen das Engagement für Friedensverhandlungen. Und ehrlich gesagt kenne ich auch kaum Menschen, die auch als Kritiker der aktuellen Kriegspolitik im Osten und im Westen sich nicht über die vielen Opfer auf allen Seiten sorgen. Denn das ist ja immer mal wieder klar. Wir haben gestern gerade bei unserem Ausflug auch mit einer ukrainischen Familie gesprochen, die hierher nach Kanada geflüchtet sind und hier jetzt arbeiten und sich große Sorgen um ihre Familie in Kiew oder rund um Kiew machen. Und wenn man so persönlich dann das Leid der Familien erlebt und sich schildern lässt, wird es immer wieder klar, dass eben die Schäden auf allen Seiten groß sind und letztendlich ja auch in Deutschland oder in den Ländern, in die die Menschen fliehen müssen. Und wie ich, wie die eine Familienmitgliedsfrau erzählte, ein bisschen kompliziert jetzt, sie sagte zum Beispiel, ja, es seien viele Ukrainer nach Deutschland und Polen geflohen. Und jetzt aber sind die Energiepreise in diesen Ländern so hoch, dass die jetzt wieder in das Kriegsgebiet zurückflüchten werden, weil da der Strom zwar auch unregelmäßig vorhanden ist, aber nicht so teuer.
Ja, man weiß auch nicht, ob das irgendwann dann sich gar nicht mehr unterscheidet von der kritischen Infrastruktur. Denn wenn das weiter so geht, dann wird das schon relativ kritisch. Aber jetzt geht es um die Erweiterung des 130-Strafgesetzbuch. Und das heißt eine juristische Zensur, die man nutzt aus Sicht der Politik und auch aus meiner Sicht der Ideologie. Und mir fällt da ein Zitat ein. Und das heißt, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit kann von alleine aufrecht stehen. Das ist ein hochinteressantes Zitat und das hat niemand geringer, so ist es gesagt, als Thomas Jefferson. Und er war 1801 bis 1809 der amerikanische US-Präsident, der dritte übrigens in der Zunft. Und diese Aussage, die steht für sich.
So, und während also hier über die Gesetzgebungsverschärfung diskutiert wird, ist in den USA etwas Spannendes passiert. Wir haben gestern Vormittag noch gemeldet gehabt, nach unserer Zeit, bei euch war es dann schon Nachmittag, dass eine Gruppe von 30 Abgeordneten des Repräsentantenhauses in den USA, und zwar von der demokratischen Seite, also von Joe Bidens Partei, ihren Präsidenten aufgefordert hatten, in einem offenen Brief zu einer radikalen Kehrtwende in der Ukraine-Politik. Und sie haben ihn aufgefordert zur Aufnahme direkter Verhandlungen mit Russland. Also das ist etwas, was man sich jetzt hier schon gar nicht mehr trauen würde. Und in dieser Meldung, die deutschen Wirtschaftsnachrichten hatten das berichtet, heißt es, es sei das erste Mal gewesen, dass sich Mitglieder von Joe Bidens Partei öffentlich für eine Kursänderung eingesetzt haben. Und in dem Brief heißt es unter anderem, je länger der Krieg in der Ukraine anhält, desto größer wird das Risiko einer Eskalation mit weitreichenden und verheerenden Folgen. Die Washington Post hatte auch darüber berichtet und dieser Brief, so schreibt man dort, könnte den Druck auf Joe Biden erhöhen, der die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit für eine militärische Unterstützung der Ukraine einfordert. Und das zu einer Zeit, in der die Region auf einen schwierigen Winter zusteuert und die Republikaner angekündigt hatten, die Hilfe für die Ukraine zu begrenzen, falls sie in den anstehenden Zwischenwahlen, die finden in 3 Wochen ungefähr statt, den Kongress dominieren sollten. Also da zeichnet sich etwas ab, was nicht vielleicht in den Plan passt. Und in dem Brief fordern die 30 Abgeordneten Joe Biden auf, die massive militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine wörtlich mit einem proaktiven diplomatischen Vorstoß zu ergänzen und die Bemühungen zu verdoppeln, auf einen Waffenstillstand hinzuarbeiten.
Ja, es sind schon ganz viele interessante Nebeninformationen zwischen den Zeilen drin. Denn die fragen also nicht die 130 Demokraten, dass sie sagen zu dem Biden, er soll jetzt die Ukraine animieren, in Friedensverhandlungen eintreten. Die nimmt überhaupt keiner ernst bei der Geschichte. Sie sind einfach nur ein Spielball, das wird hier deutlich. Sondern sie sagen, die USA soll sofort in die Verhandlungen mit Russland eintreten. Das entspricht genau auch der Argumentation, wie wir sie beim letzten Podcast gesprochen haben. Wenn Frieden reinkommen sollte, dann spielt die Ukraine keine Rolle. Weder im Krieg noch im Frieden spielt sie eine Rolle. Das ist mehr oder weniger das Ablenkungsmanöver der eigentlichen Kräfte hinter den großen Kulissen. Das wird hier für mich sehr, sehr deutlich. Und jetzt geht es eben um die Wahl, um die Zwischenwahl. Und man kriegt jetzt natürlich auch die Hosen langsam voll, weil man merkt, dass die Republikaner eventuell bei der Zwischenwahl die Macht in den USA übernehmen werden. Und dann gibt es wieder eine Neuauflage, ob mit Donald Trump oder nicht Donald Trump, ist gar nicht entscheidend. Aber vielleicht, dass dann wieder Menschen ins Weiße Haus kommen, die die Straussianer nicht im Heck haben. Die Straussianer, ich habe oft darüber gesprochen, braucht man einfach nur mal in eine Suchmaschine eingeben, findet man gleich unter Wikipedia. Das sind also Gruppierungen von Strategen, die die Politik der USA und des Weißen Hauses massiv beeinflussen. Und die findet man in demokratischen als auch in republikanischen Gewändern immer wieder. Und vielleicht geht das auch so ein bisschen in diese Richtung, die man dann als Verschwörungstheoretiker mit dem Deep State bezeichnet. Diese Dinge, die ich jetzt sage, findet man noch ganz offen unter Wikipedia. Ich muss ja sehr vorsichtig auch mittlerweile sein.
Ja, musst du auch. Und jetzt kommt aber die eigentliche Meldung. Die war ja jetzt schon gehaltvoll. Aber dieselben Wirtschaftsnachrichten melden heute, dieser offene Brief an Joe Biden wurde zurückgezogen. Ganz offiziell. Und hier heißt es, 30 Abgeordnete aus der Demokratischen Partei von US-Präsident Biden haben ihren Brief zurückgezogen, in dem sie direkte Verhandlungen der USA mit Russland für ein rascheres Ende des Krieges anregten. Das Schreiben sei dementsprechend bereits vor Monaten verfasst und von Mitarbeitern ohne Freigabe verschickt worden, behauptet die Abgeordnete Pramila Jayapal gestern. Der Zeitpunkt, heißt es, sei ungünstig, da erst kürzlich die Republikaner im Repräsentantenhaus signalisiert hatten, im Falle habe ich gerade schon mal vorgelesen, auf die Bremse bei den Ukraine-Hilfen treten zu wollen. Das sei nicht die Position der Demokraten, habe aber unglücklicherweise danach ausgesehen und deswegen ziehe man das Schreiben zurück. Und dieser Brief war auch in den USA scharf kritisiert worden. Das Weiße Haus hat sich geäußert und bekräftigt, man werde keine Verhandlungen mit Russland ohne Beteiligung der Ukraine führen.
Na, da hat aber einer mächtig zurückgepfiffen. Das ist schon interessant. Aber wir glauben das einfach mal, dass das ein älterer Brief war. Warum sollen sie lügen? Das wäre in der Politik ja völlig unüblich. Schließlich sind sie auch vereidigt und haben vor Gott oft sogar geschworen. Das ist natürlich die Lage. Was interessant ist, dass man hier spricht von der Ukraine-Hilfe und damit meint man nicht Aufbau, damit meint man nicht Nahrungsmittel, damit meint man nicht irgendwelche Infrastrukturmaßnahmen, sondern man meint damit Waffenlieferungen. Und ob das eine Hilfe für die Ukraine ist, das lasse ich mal so dahingestellt. Es könnte eher eine Hilfe sein für die Politik in der Ukraine, die ganz bestimmte auch ideologische oder auch andere Interessen verfolgt. Und diese etwas im Hintergrund schwingende Interpretation bei den Medien, die fehlt ja mittlerweile komplett. Das ist ja alles nur noch ganz platt auch irgendwo dargestellt worden. Was ist gut, was ist böse? Und die Schwankungen gibt es nicht. Und wenn man sich mit Schwarz und Weiß auseinandersetzt, und wir sehen ja immer nur die Schwarz-Weiß-Politik, dann sagen immer mehr Menschen, halt, das nehme ich so nicht mehr hin. Ich will einfach auch mal alternative Medien hören. Dann kommt man auf uns, dann kommt man auch auf viele Kollegen der alternativen Szene, die versuchen, kritisch objektiv ranzugehen. Niemand kann die hundertprozentige Objektivität garantieren, aber man kann versuchen, daran interessiert zu sein. So, und dann kommen plötzlich andere Perspektiven mit rein und dann stellt man fest, Moment mal, das ist ja gar kein Schwarz-Weiß. Das ist ja alles ein Grau. Und überall gibt es richtige und auch falsche Argumentationen. Auf allen Seiten, ganz klar auf allen Seiten. Und jetzt geht es darum, in diesen Grautönen überhaupt erstmal in die eigene Recherche zu kommen. Und das ist natürlich ein Dorn im Auge im Rahmen der totalitären Medien, die einfach nur die Guten und die Bösen bezeichnen und damit ist die Sache für sie am Ende. Das ist genau die Zielgruppe, die wir auch versuchen mit anzusprechen.
Andreas, der Hellmeier-Report sagt dir etwas?
Volker Hellmeier kenne ich gut, klar.
Sag mal kurz was zu ihm.
Volker Hellmeier ist ehemaliger Chefanalyst gewesen der Bremer Landesbank und gehört jetzt, glaube ich, zur Netfonds AG, ist dort der Chefvolkswirt, ein hervorragender Analytiker, hervorragend aufgestellt, sehr unaufgeregt in seiner Argumentation und Analyse und ich schätze ihn sehr.
Sein Hellmeier-Report hat die Rücknahme des offenen Briefes kommentiert. Das geben die deutschen Wirtschaftsnachrichten auch wieder. Und da heißt es, der Congressional Progressive Caucus zieht den Brief an den US-Präsidenten, in dem verstärkte Diplomatie im Ukraine-Konflikt eingefordert wurde, zurück. Der Brief wäre vor Monaten verfasst worden und nun irrtümlich ohne Abstimmung veröffentlicht worden, heißt es als Begründung. Kommentar: Rein theoretisch ist es möglich, dass vor Monaten ein derartiger Brief verfasst wurde und nun irrtümlich versandt wurde. Rein theoretisch. Praktisch ist es wohl wahrscheinlicher, dass es massiven politischen Druck seitens der bestimmenden Eliten gegeben hat, die an Diplomatie derzeit wenig Interesse hegen. Als Fazit lässt sich ziehen, dass sich die Kollateralschäden der Ukraine-Krise ohne Diplomatie uneingeschränkt fortsetzen werden. Die Kosten an Menschenleben im direkten Konflikt bei wirtschaftlichen Strukturen primär in der Ukraine, aber auch sekundär als Funktion in europäischen Ländern und in der westlichen Finanzsubstanz, allen voran in Europa, werden weiter steigen. Dazu passt die Einlassung des IWF, dass die Ukraine pro Monat einen Finanzierungsbedarf von 5 Milliarden US-Dollar hat. Europa wird dazu substanziell beitragen. Entspannung ist in dem Konflikt nicht erkennbar. Die Schäden auf allen europäischen Seiten aber sehr wohl.
Ja, und ich danke Volker Hellmeier für diese, wie gesagt, unaufgeregte Analyse. Ich kenne ihn gut und ich weiß auch, dass er zu keiner Seite neigt. Er ist Ökonom aus Leidenschaft und er ist auch ein Experte des Finanzwesens, der wirklich hervorragend sauber und strukturiert analysiert und lieber gar nichts sagt als etwas Falsches. Und er ist auch kein Schnellschießer, sondern sehr überlegt. Er sieht die gigantischen Gefahren, die momentan auf den europäischen Wirtschaftsraum lasten, auf die gesamte Infrastruktur des Finanzsystems, auch auf der gesamten Basis der Finanzstrukturen, der Börsen und so weiter. Das ist eins seiner Themen. Erst bei der Netfonds AG ist er eben halt Chefvolkswirt und ich bin froh darüber, dass er das macht und ja, spricht alles für sich.
Ja, und eine weitere Meldung, veröffentlicht bei domradio.de, also auch kein Verschwörungsportal, lässt aufhorchen. Und da frage ich mich dann, ob vielleicht der Herr Macron, naja gut, der ist Franzose, der kann jetzt nicht von der deutschen Justiz belangt werden, aber der war beim Papst am Montag. Und dort hatte er bei dem Treffen im Vatikan darum gebeten, Kreml-Chef Putin den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill und US-Präsident Biden anzurufen, damit sie den Friedensprozess für die Ukraine fördern. Das hat er dann in dem Magazin Le Point auch gesagt. Und der Sprecher des Kreml, Herr Peskow, habe diesen Vorschlag von Herrn Macron begrüßt mit den Worten, wenn das alles im Einklang steht mit den Bemühungen, mögliche Lösungen zu finden, dann kann das positiv bewertet werden. Ja, und ebenfalls am Dienstag sprach Patriarch Kyrill von einem epochalen Kampf zwischen Gut und Böse, wird hier zitiert. Die Zukunft der menschlichen Zivilisation sei gefährdet, woran der Westen mit seiner Ideologie des Säkularismus sowie die Globalisierung schuld seien. Das hat er zur Eröffnung der 24. Sitzung des Weltrussischen Volksrates in Moskau gesagt. Und ja, Andreas, das sind natürlich Nachrichten. Man wundert sich, dass das nicht auch auf den ersten Seiten der Mainstream-Medien diskutiert wird. Denn das sind ja Schritte, die in eine Friedensrichtung weisen könnten, wenn nicht alle gemeinsam an einem Strang oder wenn alle an einem Strang ziehen würden.
Ja, man kann hier nur rein interpretieren, dass hier kein Interesse wirklich an dem Frieden ist, wenn ich sehe, wie das läuft. Alleine schon die Unterschiedlichkeit, dass Joe Biden aufgefordert wird, mit Russland in die Verhandlungen geht, während Russland aufgefordert wird, mit der Ukraine in die Verhandlungen zu gehen und die Ukraine eigentlich keine wirklich große Rolle spielt. Das heißt, hier schwingt natürlich auch immer wieder mit, dass auf gar keinen Fall Putin und Biden auf Augenhöhe miteinander sprechen, sondern nach dem Motto, Russland kann mit Hänschen verhandeln und wenn USA verhandelt, dann eben nur mit Hans. Und das ist eben halt die große Problematik, die ich sehe, die ganz klar Spannungen auch reinbringt. Denn in dem Moment, wenn ich den Gegner nicht anerkenne und versuche, seine Perspektive zu verstehen, dann wird es eben nie was. Und Verhandlung ist der einzige Weg und das steht da ganz deutlich drin.
Ja, und wir haben ja nun hier auch in den letzten vielen Monaten gesprochen über tausende Sanktionen, die die EU und damit auch die EU-Länder gegen Russland erhoben haben und erlassen haben. Jetzt wundert man sich aber über eine ganze Reihe von Meldungen, zum Beispiel von RTL News, aber niederländisch, ein niederländisches Portal. Das haben inzwischen auch andere Medien wie Report 24 und so weiter aufgegriffen, nämlich, dass zum Beispiel die Sanktionen von einzelnen EU-Ländern durchaus aufgehoben werden zwischendurch. Hier heißt es zum Beispiel, bei RTL News übersetzt: Die niederländische Regierung hat Dutzende Ausnahmen von Sanktionen gegen Russland erlassen. Also Ausnahmen. Dies geht aus einer Bestandsaufnahme der beteiligten Ministerien hervor. Unternehmen und Institutionen, die eine Ausnahmeregelung erhalten, müssen sich nicht an die geltenden Sanktionen halten. Die Ministerien für Auswärtige Angelegenheiten, Wirtschaft, Finanzen, Infrastruktur und Bildung haben die Möglichkeit, Ausnahmen zu gewähren.
Ja, das ist alles irgendwie fast nur noch als lächerlich zu bezeichnen, wenn es nicht so ernst wäre. Denn wir sehen, dass diese Sanktionen die Sanktionierer selbst in Schwierigkeiten bringen, während der Sanktionierte triumphieren kann. Das ist eigentlich so das Schwierige. Sanktionen haben als Kriegsmittel niemals etwas erreicht, außer das Aggressionspotenzial des Sanktionierten nochmal zu forcieren, der dann natürlich andere Wege geht. Und diese Sanktionen, die sind ja nicht nur einfach gegen Russland, sondern sie finden ja auch immer im Kontext mit der neuen Energiepolitik und der grünen Wende statt. Wir dürfen nicht vergessen, dass das alles unmittelbar miteinander zusammenhängt. Und da gibt es natürlich immer noch Lobbyisten von Unternehmen, gerade auch jetzt in Holland, weil da auch viele mittelständische Betriebe sind, die Druck auf die Politik ausüben und nicht alles so mitspielen, wie es die Konzernbosse offenbar machen. Das ist ja ein großer Unterschied.
Ja, und vielleicht wollen wir auch ruhig noch ein bisschen konkreter werden. Also hier heißt es, dass seit Kriegsbeginn Ende Februar diesen Jahres die Ministerien in den Niederlanden insgesamt 91 Ausnahmegenehmigungen erteilt hätten. Dies geschieht, um in wörtlich bestimmten Fällen ein gewisses Maß an Flexibilität zu ermöglichen, so eine Erklärung des Außenministeriums. Ein Beispiel ist ein niederländisches Unternehmen, das eine weitere Zahlung aus Russland erhalten möchte. Seit April gilt in der Europäischen Union ein Hafenverbot für Schiffe unter russischer Flagge. Das Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft darf jedoch Schiffe mit bestimmter Ladung zulassen. Das betrifft zum Beispiel Aluminium und Lebensmittel. Und in 34 Fällen wurde den Schiffen lediglich das Einlaufen in niederländische Häfen gestattet. Gazprom Niederlande, also niederländische Organisationen, dürfen auch Energie von ehemaligen Gazprom-Unternehmen beziehen. Und Anfang September diesen Jahres, so heißt es, machte Minister Jetten, der ist Minister für Klima und Energie, eine Ausnahme für Organisationen mit einem Energievertrag mit Gazprom Nederland, einer Tochter der russischen Gazprom. Und Jetten wollte zunächst, dass die Verträge gekündigt werden, machte aber hier eine Ausnahme.
Ja, das ist eine deutliche Geschichte, die können wir hier, die kann ich kaum kommentieren, so ist es.
Wie es auf anderen Portalen heißt, sollen nicht nur die Niederlande diese Sanktionsausnahmen genehmigt haben, denn es gibt wohl noch 6 weitere Länder der Europäischen Union, die ihren Export nach Russland erhöht haben sollen. Da heißt es, 22%, also 22% der 27 EU-Länder oder eben, das sind 6 Länder, haben im Juli diesen Jahres den Export nach Russland ausgedehnt. 16 Länder haben den Import von Waren aus Russland erhöht. Und das ist ja eigentlich ein komisches Ergebnis dieser Sanktionen, Andreas, die von der Europäischen Union, von Frau von der Leyen, von Herrn Borrell ja mit allem Nachdruck immer wieder untermauert werden. Und ich weiß gar nicht, wie man das jetzt einordnen soll. Welche Länder sollen dazugehören? Unter anderem Slowenien, Zypern, Tschechien, Griechenland, Italien, Rumänien, Litauen und die Niederlande.
Also ich interpretiere hier einfach, dass die Sanktioniererfront bröckelt. Sie merken, sie kommen nicht damit durch. Es war ein Fehler, das zu tun. Russland ist stärker geworden als je zuvor. Die großen, mächtigen Staaten wie Arabien, die SCO, BRICS-Staaten, Südamerika, Afrika haben sich mehr oder weniger vom Westen abgewandt. Und jetzt merken sie plötzlich, dass sie allein stehen. Das heißt also, dieser immer kleiner werdende Teil dieser isolierten westlichen Welt in sich bröckelt zusätzlich noch auseinander. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier ablesen können, von dem, was erklärt wird, dass jetzt also gerade die russische Wirtschaft am Ende ist, die chinesische Wirtschaft am Ende ist und der Westen jetzt ganz groß rauskommen wird. Und wenn dann Herr Bundeskanzler Scholz dann seine Durchhalteparolen spricht und sagt, wir sind stark, wir sind stabil und wir schaffen das alles ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier an Zahlen schlichtweg durchanalysieren können. Punkt, so einfach ist das.
Ja, und während also offenbar die Front bröckelt, gibt es immer mehr Warnungen aus dem Ausland, wie sich diese ganze Situation, die immer düsterer wird, auf nicht nur die Welt auswirken wird, sondern vor allem auch auf Europa. Also schauen wir erstmal, was die Prognosen von Marktanalysten und Wirtschaftsforschern sagen. In den kommenden Monaten, das berichtet Express.at, könnten viele Volkswirtschaften mächtig ins Trudeln kommen, heißt es hier. Selbst Pleiten ganzer Länder werden nicht mehr ausgeschlossen. Es geht auch um Großbritannien, das vielleicht mit zu den ersten gehören könnte. Da ist ja jetzt ein neuer Premier, um den müssen wir uns vielleicht auch noch mal in einer der nächsten Sendungen kümmern, denn da gibt es ja einige Auffälligkeiten, wollen wir mal ganz vorsichtig ausdrücken. Auf jeden Fall ist er eben auch einer mit ganz oben auf der Liste des World Economic Forums. Aber wir gucken mal hier weiter. Was sagen denn diese Analysten? Liest man zum Beispiel die jüngste Prognose des Chefs des US-Finanzanalyseunternehmens Phoenix Capital Research, der Mann heißt Graham Summers, verschlägt es einem den Atem. Denn was die Wirtschaftsaussichten in der nahen Zukunft angeht, da malt er auf dem US-Nachrichtenportal Zero Hedge ein schwarzes Bild. Er sagt, wie ich immer wieder betone, ist die große Krise, für die das Jahr 2008 bloß ein Vorspiel war, jetzt wirklich da. 2008 gingen ganze Banken pleite, 2022 werden es ganze Länder sein. Er sagt, er spricht auch von Großbritannien, die den Anfang machen könnten. Und wegen des orientierungslosen Schlingerkurses von Premierministerin Liz Truss, die wird jetzt da noch zur Verantwortung gezogen, sei also England wirtschaftlich in eine beispiellose Abwärtsspirale geraten.
Also was man hier argumentieren muss, ist erstmal eines. Wir befinden uns in einer finalen Phase eines bestehenden Systems, wo die Architektur des Geldes eine Umverteilungssystematik verfolgen sollte. Die ist jetzt weitgehend abgeschlossen. Das Geldsystem, wie ich es immer sage, ist eine Art Massenvernichtungswaffe gewesen und die hat jetzt ausgedient. Und wenn sie verschossen ist, spielt sie auch keine Rolle mehr. Die reden hier nicht von einem wirtschaftlichen Zusammenbruch in der physischen Ökonomie, sondern vor allem immer in der Finanzindustrie. Banken gehen pleite, Geldsystem bricht zusammen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn das Geldsystem zusammenbricht, wenn die Banken alle pleite sind, das habe ich schon 2008 gesagt, als die Banken gerettet werden mussten durch den Staat, angeblich weil sie systemrelevant sind. Banken sind nicht systemrelevant, wenn man das System ändert. Das hätte man längst machen können. Man hat aber stattdessen von 2008 bis heute die Weltgeldmenge verzehnfacht, ohne einen entsprechenden ökonomischen Gegenwert zu haben. Das heißt, wir haben die zehnfache Geldmenge, die ja kaufkraftintensiv auf den Markt eingreifen könnte, aber wir haben nicht die entsprechenden erhöhten Güter und Dienstleistungen dagegen. Das führt natürlich zu totalen Verwerfungen. Das Ding fliegt uns gerade um die Ohren. Um nichts anderes geht es. Wenn die Banken alle pleite gehen würden, wenn dieses gesamte Geldsystem mehr oder weniger, welches ich sowieso als äußerst unglücklich finde und ehrlich gesagt auch menschenverachtend für die gesamten Menschen, nicht umsonst haben wir so viel Hungersnöte auf dieser Erde. Das gehört alles in diesem Zusammenhang. Ja, wenn die Banken kaputt gehen, ich meine, wir sind doch nicht zu blöd, eine neue Bank zu gründen, eine eigene, die den Interessen der Bürger beispielsweise entspricht. Das heißt, dass die Wirtschaft den Menschen dient und nicht mehr die Menschen der Wirtschaft zu dienen haben. Diese Dinge lassen sich alle umstrukturieren, ganz sauber Übrigens ohne Krieg, ohne Drum und Dran. Das Problem ist, wenn die Menschen die Zusammenhänge nicht verstehen. Nochmal auf den Plan B hingewiesen. Da gehen wir genau auf diese ökonomischen Prozesse einfach mal ein. Es wäre alles relativ einfach zu regeln, was wir jetzt eigentlich als Problem haben. Viel mehr als die Banken, die kaputt gehen, ist, dass wir ab März eben halt keine Versorgung mehr durch Getreide haben und dass dann eine menschliche Hungersnot zum Beispiel auftreten würde. Ist viel dramatischer als dieser gesamte Finanzirrsinn, der uns hier mehr oder weniger da erklärt wird. Das sind auch ein Stück weit Ablenkungsmanöver.
Trotzdem möchte ich hier noch eine weitere Analyse zum Besten geben. Die kommt aus dem Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Und da schlägt man in eine ähnliche Kerbe. Federführend für eine aktuelle Studie ist Branimir Jovanovic. Und der sagt, noch seien die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht in vollem Umfang spürbar. Das werde sich aber in den kommenden Monaten ändern. Und Jovanovic erklärt weiter, die aus dem Ruder laufende Inflation dämpfe den privaten Konsum als wichtigste Stütze des Wachstums. Hinzu kämen die immer weitere Kreise ziehende Energiekrise, eine in die Rezession taumelnde deutsche Wirtschaft, massive Leitzinserhöhungen und zu wenig finanzielle Unterstützung durch die Regierungen. Und seine Prognose, wenn Deutschland tatsächlich in eine Rezession schlittert, wie von deutschen Wirtschaftsexperten prognostiziert wird, dann könnte das zum Beispiel enge Handelspartner wie Österreich auch mitreißen. Und sein Fazit ist, im kommenden Jahr ist für Österreich nichts Gutes zu erwarten.
Ja, und hier haben wir wieder die Beschreibung des Systems. Das geht um das Thema Wirtschaftswachstum und Angst vor der Rezession. Wirtschaftswachstum heißt Aufschwung, Rezession heißt Abschwung. Das sind normale Vorgänge, weil alles im Leben Aufschwünge hat, einen Boom hat. Das haben wir auch in der Psychologie der Menschen. Abschwünge und auch Talsohlen, die jeder durchleben muss. Und das gilt auch für eine Wirtschaft, die letztendlich als Gesamtes, als Organ sehen kann. Wir haben eine organische Wirtschaft, denn sie besteht aus Menschen. Und diese Menschen insgesamt bilden diese Wirtschaft und somit ist diese Wirtschaft organisch und nicht einfach nur mathematisch finanziell. Und das ist das Problem, dass man das Seelenwesen, den Menschen, rausgenommen hat und mehr oder weniger zu irgendwelchen Bits und Bytes degradiert. Was wir ganz besonders ja bei Herrn Harari sehen vom WEF, der meint, das wird die Zukunft sein, dass der Mensch mehr oder weniger ein Kohlenstoffhaufen ist, den man programmieren kann wie einen Computer. Diese kruden Annahmefehler, das ist das Hauptproblem, was wir derzeit haben. Eine Rezession ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn es denn zum Beispiel keine Nachfrage mehr gibt, weil alle zum Beispiel satt sind, weil alle ihre Produkte haben, dann wäre das normal, dass nicht mehr kein Wachstum mehr da ist. Aber dieses Wachstum, dieser Wachstumswahn ergibt sich aus dem nach wie vor existierenden verzinsten Geldsystem. Und gleichzeitig in dieser Absurdität werden wir in ein Dilemma gebracht. Das heißt, die EZB will jetzt die Zinsen erhöhen, um zum Beispiel gegen die Inflation vorzugehen. Gleichzeitig druckt das die Bundesregierung Unmengen an Milliarden, um Menschen zu unterstützen, die durch die Corona-Politik und durch die Kriegspolitik beispielsweise zu Schaden gekommen sind. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die EZB mit dem Zinswachstum verhindern will. Das heißt, die Bundesregierung forciert dramatisch die Inflation und die EZB versucht sie offiziell, diese Inflation zu verhindern. Und das ist ein Dilemma, das kann nicht aufgehen. Und das ist genau die technische Pleite der Europäischen Zentralbank, die man hier ganz deutlich ablesen kann.
Ja, und während die Großhandelspreise für Gas derzeit sinken, Analysten sagen, derzeit seien die Gasspeicher voll, deswegen sinken die, sagt Herr Habeck, dass das natürlich beim Verbraucher nicht ankommen wird, weil man ja das teure Gas erst noch abverkaufen muss und das natürlich der Verbraucher auch bezahlen muss. Habeck sagt wörtlich, das ist für die Verbraucher erst mittelfristig eine gute Nachricht, weil die hohen Preise aus dem letzten Jahr auch im nächsten Jahr noch anfallen werden.
Ja, das ist die berühmte Doppelmoral. Also nehmen wir mal an, die Preise würden heute steigen und Sie hätten noch Riesenlager von billigem Gas. Ihr könnt sicher sein, die Preise wären jetzt schon teuer für die Verbraucher. Da könnt ihr ganz sicher sein. Und die würden niemals sagen, ja, also wir können ja jetzt noch unser Gas billiger verkaufen, weil wir das damals noch günstiger vorsorglich eingekauft haben, auch wenn die Preise eigentlich höher wären. Kein Unternehmer sagt, ich verzichte auf Margen an der Kante. Und hier sehen wir wieder, dass der Herr Habeck mehr oder weniger der Industrie in den Allerwertesten kriecht und sagt, das ist alles völlig in Ordnung, denn die haben das damals noch ganz teuer gekauft und deshalb können sie es nicht billiger verkaufen. Umgekehrt wäre genau das Gegenteil. Also es ist immer so, dass die Leute immer teuer bezahlen und die Konzerne immer ihre Margen machen. So einfach ist das.
Ja, und wie Europas Industrie irreparabel zerstört wird, darüber hat das Portal der deutschen Wirtschaftsnachrichten einen umfangreichen Artikel verfasst. Wir gehen da nur punktweise rein. Da heißt es zur Einleitung: Europas Unternehmen bereiten sich darauf vor, dass die Energie diesen Winter äußerst knapp und unbezahlbar teuer wird. Eine Methode ist dabei, dass die Fabriken deutlich weniger heizen, denn für viele Firmen geht es ums schiere Überleben. So hat etwa der börsennotierte französische Baustoffkonzern Saint-Gobain extra warme Mäntel und Handschuhe für die Mitarbeiter seines Lagers in der Alpenstadt Chambéry bestellt. Denn um den Gasverbrauch zu senken, werden die Temperaturen in dem Werk statt der üblichen 15 Grad eher bei 8 Grad liegen. Und hier wird von der Financial Times der Senior Vice President of Manufacturing, Benoît Diriban, zitiert, der sagt, es wird so sein, als würde man im Freien arbeiten, als müssen wir den Mitarbeitern alle Mittel an die Hand geben, um im Freien arbeiten zu können.
Ja, und dabei können die Unternehmen nicht einmal Geld sparen, sondern ihre erhöhten Kosten maximal noch ein bisschen reduzieren. Aber sie müssen trotzdem noch teurer produzieren. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel der BASF-Vorstand gerade angekündigt hat, große Teile der gesamten Produktion in Deutschland abzubauen und letztendlich runterzufahren, um sich ins Ausland zu verziehen, dort weiter zu produzieren, weil man dort eben halt mit den Rohstoffen und mit den Energiepreisen ganz anders kalkulieren kann. Und genau das ist der Punkt. Und wenn wir das sehen, dass so ein Vorzeigeunternehmen wie BASF aus Ludwigshafen jetzt mehr oder weniger die ersten Türen schließt, und das ist nur ein Vorgang, genau wie Daimler-Benz die Truck-Sparte für die LKWs beispielsweise verlegt hat ins Ausland, das geht weg aus Deutschland. Und wenn das keine Deindustrialisierung ist, dann frage ich mich, was soll das denn sein? So etwas noch als Verschwörungstheorie zu bezeichnen von den Mainstream-Medien ist wirklich lächerlich.
Ja, und hier heißt es also weiter: In der europäischen Industrie sind rund 35 Millionen Menschen beschäftigt. Das sollen etwa 15% der arbeitenden Bevölkerung sein. Und diese Jobs, heißt es hier, sind gefährdet, da die Energiekosten in Europa zu hoch sind, um wirtschaftlich noch arbeiten zu können. Und so gab es jetzt ein Schreiben an Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, und den Vorsitzenden des EU-Rates Charles Michel. Verfasst hat diesen Brief der European Roundtable for Industry. Und die warnen wörtlich: Die steigenden Energiepreise führen derzeit zu einer alarmierenden Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Energieverbraucher in Europa. Ohne sofortige Maßnahmen zur Begrenzung der Preise für energieintensive Unternehmen wird der Schaden irreparabel sein.
Auch hier wieder eine interessante Nebeninformation. 15% der arbeitenden Bevölkerung sind also in der Großindustrie beschäftigt. Mit anderen Worten, 85% sind nicht bei der Industrie beschäftigt. Ja, wo sind die denn beschäftigt? Bei den Kleinen und bei dem Mittelstand. Und was passiert jetzt? Die BASF sagt eben halt, wir geben Teile raus. Daimler-Benz sagt, wir geben Teile raus und verziehen uns ins Ausland und lassen dann Mitarbeiter raus. Worüber hier keiner redet an dieser Stelle, weil sie keine Lobby haben, ist der klein- und mittelständische Betrieb. Denn die 85% Rest der arbeitenden Bevölkerung arbeiten bei kleinen Betrieben, bei kleinen Handwerksbetrieben, die arbeiten in Restaurants, die arbeiten an Tankstellen, die arbeiten irgendwo in einem Kiosk oder was auch immer oder haben eine Wäscherei, in der sie arbeiten. Ganz normale Jobs, die eben halt laufen im täglichen Leben. Da die aber keine Lobby haben, wird hier im Prinzip ein Artikel zugunsten eben halt der 15-prozentigen Arbeitgebenden mehr oder weniger verfasst, aber die 85%, die dagegen stehen, die werden überhaupt nicht erwähnt an der Stelle. Und das ist das, was mich stört, weil hier schon wieder eine Spaltung stattfindet zwischen Großindustrie und Kleinunternehmen. Und die Kleinunternehmen haben keine Lobby und gehen reihenweise gerade kaputt. Und damit sind die anderen 85% Restarbeitnehmer auch betroffen.
Ja, danke für deine immer wieder überraschenden Einordnungen, Andreas. Es heißt hier und wird erwähnt, dass einige große Unternehmen die Produktion drosseln, noch bevor der Winter eintritt. Führungskräfte von der Chemie über die Düngemittel bis zur Keramik und Glasindustrie warnen, dass sie Gefahr laufen, dauerhaft Marktanteile zu verlieren. So könnten sie gezwungen sein, wie du es eben auch schon erwähnt hast, einen Teil der Produktion in andere Teile der Welt zu verlagern, wo eben der Zugang zu billiger und zuverlässiger Energie noch vorhanden ist. Wolltest du was sagen
Nein,
dazu?
Das ist das, was ich gesagt
habe. Ja, genau. Aber es gibt eben auch zahlreiche Politiker, nicht nur Industrieunternehmensvertreter, die jetzt das Problem erkannt zu haben scheinen. Zum Beispiel sagt der belgische Premier Alexander De Croo, wir riskieren eine massive Deindustrialisierung des europäischen Kontinents. Und auch hier wird wieder erwähnt, dass die Unternehmen aus den Bereichen Stahl, Chemie, Keramik, Papier, Düngemittel und Automobilbau sich darum bemühen, Verbrauch zu senken, um die lähmenden Kosten zu senken, sich auf die Gasknappheit einzurichten im Winter. Es kann auch sein, das wird hier erwähnt, dass Rationierungen beschlossen werden. In New York beispielsweise und auch Neuengland werden jetzt schon die Ölreserven rationiert. Und Andreas, das heißt, man schaut sich eigentlich selber beim Untergang zu.
Naja, und das war eigentlich das, was schon seit langem vorauszusehen war. Ich bin gerade dabei und bearbeite mal eine gewissermaßen Analyse, wann die Ursache eigentlich für diese Verfehlungen da waren. Und das begann schon Anfang der 80er Jahre. Und ich bin da mit einigen Experten gerade im Gang und versuche mal ein bisschen diese historischen Schritte zur heutigen Situation mal zustande zu bringen, die also schon in den 70er, 80er Jahren ihren Ursprung hatten. Also das, was wie 1970er, 1980er Jahre. Also ich möchte einfach nur, dass erkannt wird, dass das, was wir hier haben, nichts anderes ist als das Ergebnis einer Exponentialfunktion. Und da ist erst die letzte Phase, die entscheidende, sichtbare, die lange Vorbereitungszeit spielt da eine große Rolle. Das werden wir dann vermutlich auch in Kürze dann soweit haben, dass ich es mal versucht, einfach auch mal als Video oder so etwas darzustellen.
Ich denke mal, wir werden einen Videobeitrag heute noch mal einstellen, der ein bisschen näheren Aufschluss über die Folgen des Gasmangels gegeben hat. Da ist nämlich ein US-Journalist zu Wort gekommen in einem Interview mit Mike Adams, freies Portal in den USA, der BASF zum Beispiel gut kennt und da über die Folgen des Gasmangels berichtet. Und er sagt, es wird nicht erst im Februar, sondern wahrscheinlich vorher schon zu dramatischen Einbrüchen kommen in Europa. Und das ist ja auch das, was viele andere eben prognostizieren. Auch wenn man jetzt zwischendurch, kann es sein, Andreas, dass es auch einfach so vielleicht psychologische Hilfsmanöver sind, wenn man sagt, hey, die Gaspreise sinken, aber ankommen tut nichts beim Bürger und bei den Unternehmen.
Naja, wir haben die Situation, dass wir unter einer Regierung leiden in Deutschland, die nachweislich, und das hat man deutlich gesehen anhand bestimmten Interviews, einfach die Zusammenhänge der Ökonomie, und zwar die einfachsten Zusammenhänge, schlicht nicht verstehen. Das ist der ganz einfache Punkt. Diese Leute aber letztlich natürlich entsprechende Berater haben. Wo diese Berater herkommen, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, sonst gibt es einen bösen Blick und den möchte ich nicht. Und du hast ja auch dann recht damit. Aber es gibt eben halt Kräfte, die dann natürlich eingreifen. Und man merkt ja, dass das nicht irgendwie zufällig durch Naturgesetze oder durch eine Naturgewalt oder durch irgendein Chaos aus irgendeinem externen Grunde oder irgendwas anderes herkommt, sondern hier offenbar ein ganz klarer Plan mit hybriden Strukturen 1:1 umgesetzt wird. Das ist das, was dahinter steht.
Ja, und in diesem Artikel wird der Zusammenbruch der chemischen Industrie schon begleitet, genauso wie der Stahlindustrie oder Keramik, Glas, Papier. Und hier wird zitiert unter anderem der Vorstandsvorsitzende des belgischen Unternehmens Solvay, Ilham Kadri heißt der Mann, Der sagt, dass dieser Chemiekonzern bei Bedarf die Produktion energieintensiver Produkte in Märkten mit niedrigeren Kosten steigern könnte und sagt wörtlich, wir sind ein globales Unternehmen und können Bestände außerhalb Europas nutzen. Ein italienischer Stahlmanager wird zitiert und sagt, dass die Kombination aus hohen Energiekosten und der europäischen Kohlenstoffabgabe ein Umdenken darüber erzwingt, wo Stahl zu einem Preis von 800 Euro pro Tonne produziert werden soll. Und er sagt, früher schlug der Gaspreis mit 40 Euro pro Tonne zu Buche, jetzt ist er auf 400 Euro gestiegen.
Ja, und das ist natürlich eine ganz klare Aushöhlung der Wettbewerbsfähigkeit. Und nochmal, die großen Konzerne gehen dann einfach weg. Frage ist, wenn die großen Konzerne wegfallen, fallen große Steuergelder weg. Ich glaube, was die Politiker und die Beamten dieser Systeme nicht verstanden haben, dass damit auch die finanzielle Grundlage, das Fundament ihrer eigenen Pensionen weg sind. Übrigens, im Falle eines Staatsbankrottes gehen auch die Beamten irgendwann leer aus. Wenn nämlich nichts mehr da ist und das Chaos toben sollte, dann sind die die Ersten, die in ihrer Vollkaskomentalität nach hinten runterfallen. Deshalb, liebe Beamte, bitte auch denkt mal darüber nach, ob ihr nun bei der irgendwo Verwaltung sitzt, ob ihr im Finanzministerium oder sonst wo sitzt oder in sonstigen Dingen, beschäftigt euch auch bitte mit der alternativen Szene. Diese gesamte Struktur würde sich friedlich umlenken lassen in eine Wirtschaft, die den Menschen dient, wo alle bei durchkommen würden. Aber wenn das weitergeht, geraten wir in eine solche Aggressionsstruktur. Das ist wirklich schwer dann durchzustehen. Und gerade die Menschen, die in dieser Vollkasko-Mentalität leben und Beamte neigen dazu, die wissen ja am Anfang des Jahres schon, was sie am Ende des Jahres verdient haben werden. Und aus diesem Grunde ist da ein ganz anderes Selbstbewusstsein auch für Risiken des Lebens vorhanden. Und das könnte ganz dramatisch ausgehen für diese Menschen auch.
Ja, ich möchte mal diesen italienischen Stahlmanager noch weiter zitieren, der also jetzt 400 Euro pro Tonne Gas bezahlen muss. Und er sagt, wenn man die Kohlendioxidsteuer dazu zählt, dann beläuft sich das Ganze auf Energiekosten auf insgesamt 600 Euro. Und dann sagt er, da macht es für uns viel mehr Sinn, die Produktion nach Asien zu verlagern. Also da könnte dann auch China wieder zum Zuge kommen, die ja nun gerade auch entlarvt wurden, dass sie diese ganze CO2-Einsparungsemissionsgeschichte nicht mitmachen werden. Das heißt, da wird dann der schmutzige Stahl wieder produziert.
Was heißt unbedingt der schmutzige? Es wird auch Stahl produziert. Aber wenn ich sage beispielsweise, dass die Chinesen jetzt natürlich günstig wie nie die Rohstoffe aus Russland kaufen können, weil der europäische Markt gerade weggefallen ist, dann haben die pro Tonne Stahl keine 40 Euro zugrunde liegen, sondern von vielleicht nur 2 oder 6 oder 8 Euro. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China wird nochmal dramatisch geboostert an der Stelle und das zulasten der gesamten westlichen physischen Ökonomie. Und das führt eben halt zu dieser multipolaren neuen Weltwirtschaftsmacht, die jetzt entsteht. Und da ist Eurasien nicht mehr eine Rolle, sondern nur noch Asien selbst, Russland und der fernöstliche Bereich.
Ja, man schießt sich ins Knie und ich möchte noch jemanden hier zitieren. Die Verpackungskonzerne Smurfit Kappa und DS Smith, die setzen bei der Papierversorgung auf ihre Fabriken jetzt in Nordamerika. Und da heißt es, wir beziehen mehr Papier aus den USA als in der Vergangenheit. Für die Herstellung von Papier braucht man viel Energie. Die sei in den USA viel besser verfügbar. Die Energiekosten sind viel niedriger.
Ja. Und wie das mit dem Klimaschutz übereinstimmen soll, das erschließt sich offenbar den Grünen in Berlin auch nicht. Denn jetzt wird das Papier nicht mehr in Europa produziert und verbraucht, sondern es wird in den USA und dann teuer mit Schweröl. Übrigens, große Schiffe fahren mit Schweröl. Die sind also nicht so wirklich umweltschonend, das muss man ganz deutlich sagen. Und dann wird das ganze Papier darüber geschifft. Es ist wirklich unglaublich, wie primitiv das Ganze eigentlich abläuft und wie leicht man diese Maske dieser Unfähigkeit oder auch diese Maske des Vorsatzes herunterreißen könnte, wenn man wollte.
Ja, und welche mittel- und langfristigen Folgen diese Vorgänge haben werden, nicht könnten, dazu äußert sich ein leitender Angestellter bei Bayer, der hier zitiert wird, Matthias Berninger heißt der, Und er sagt, je länger die Unternehmen außerhalb von Europa produzieren, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass die Produktion irgendwann wieder zurückkehrt. Wörtlich sagt er, wenn Investitionsentscheidungen einmal getroffen sind, ist es schwer, Unternehmen zu bitten, wieder zurückzukommen. Wenn wir in einen neuen Standort investieren, hat das jahrzehntelange Folgen.
Das stimmt, aber hier sehe ich auch ein Licht am Horizont. Wenn die große Industrie weggeht, und die große Industrie sind immer zentralisierte Produktionsstätten. Und zentralisierte Produktionsstätten sind nur deshalb so günstig, weil die Mitarbeiter von überall herkommen, aber die gesamten Kosten für die Anfahrt und Abfahrt, all diese Dinge nicht in die Produktionsprozesse mitkalkuliert werden müssen. Nach dem Motto, ich will einen Job haben, jetzt wohne ich aber beispielsweise in einer Stadt, nehmen wir mal an in Hannover, jetzt bekomme ich einen Job in Wolfsburg bei VW, dann wird mir die Fahrt nicht erstattet, mir wird auch nicht die Zeit erstattet, sondern die sagen, wenn der Job da ist, dann musst du da eben halt selbst hinkommen. Ich glaube, dass der Mittelstand die Zukunft sein wird, dass man nämlich wieder vor Ort vernünftig produzieren kann. Und wenn die Großindustrie weggeht und wir jetzt durch diesen ganzen Wahnsinn durch sind, durch diese Umstrukturierung, durch diesen vermeintlichen Great Reset, der ganz anders laufen wird, als der WEF sich das vorstellt, dann wird sich eventuell in Deutschland, wenn viele Leute raus sind, viele Unternehmen raus sein sollten, eine neue Infrastruktur der kleinen mittelständischen Betriebe wieder bilden können. Und an der Stelle möchte ich sagen, dass hier gerade in Deutschland und auch in Zentraleuropa durch Kriege immer wieder gezeigt wurde, dass wenn ein Bereich völlig runtergeboxt, runtergeprügelt wurde, sich aus diesen Trümmern wieder relativ schnell etwas aufbauen ließ. Schneller, als man dann je hätte erwarten können. Ich sehe hier an dieser Stelle trotzdem ein Licht am Horizont und das möchte ich ganz deutlich sagen. Gerade für diejenigen, die jetzt in Deutschland sitzen und sagen, es geht nur unter. Nein, wir geraten jetzt durch Turbulenzen und dann wird sich eine neue Situation entwickeln. Vielleicht sogar ohne Industrie und vielleicht ist das sogar die Zukunft.
Schön wär's, dein Wort in allen wohlmeinenden Ohren. Andreas, dennoch, wir reden ja nicht nur über Papierherstellung, sondern wir reden auch zum Beispiel über die Pharmaindustrie, wir reden über die Chemieindustrie und wenn die deutsche Chemieindustrie ausfällt, dann hat, so wird das hier beschrieben, 3 Wochen später die gesamte Lieferkette in Europa ein Problem, insbesondere der BASF-Standort Ludwigshafen, ist das größte integrierte Chemiewerk der Welt, ist ein wichtiger Zulieferer für Hersteller in ganz Europa und die fangen jetzt an, die Tore zu schließen.
Ja, das ist das, was ich vorhin schon meinte und das wird sich natürlich auswirken, aber wir sehen ja dass im Rahmen dieser Deindustrialisierung jetzt eine schwere Talsohle vor uns liegt und diese Talsohle wird weniger das Problem sein, dass es keine Folien gibt oder keine Verpackungsmaterialien, sondern in erster Linie ganz menschliche Dinge, nämlich das sind die Transporte von Getreide und so weiter. Es geht um Essen, es geht um Trinken und natürlich auch um Medikamente. Denn die Grundstoffe für die Medikamente kommen ja auch aus der chemischen Industrie. Aber wie gesagt, noch einmal, das wird eine Durststrecke sein, die sehr bewegt sein kann. Das hängt auch von den Menschen ab, inwieweit sie das Ganze einfach nur dulden und einfach hinterherlaufen und die Schweigespirale nicht durchbrechen, die ja immer mehr durchbrochen wird. Und wir sind die Letzten, die auffordern zu irgendeiner gewaltigen Aktion und sagen, geht jetzt gegen an oder demonstriert oder macht jetzt Alarm oder Revolution. Nein, das tun wir nicht. Aber wenn jeder sich richtig stellt, in die Schöpfungsgesetze die Zusammenhänge versteht, in ein Selbstvertrauen reinkommt und seine eigenen Entscheidungen trifft und sagt, ich widerstehe innerlich, nämlich genau diesen Strukturen, dann wird er automatisch sein Verhalten verändern und dann ist das System ohnmächtig, automatisch.
Klingt für mich ein bisschen noch diffus. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen?
Ich könnte aber, dann müsste ich viel länger ausführen und das geht dann eben halt nicht in so eine Sendung rein. Wenn wir eine neue Struktur erst einmal erkennen als Vision, wie eine Wirtschaft laufen kann, wo plötzlich das Gewissen eine Rolle spielt, wo plötzlich auch der Geist eine Rolle spielt, die Empfindung eine Rolle spielt und man dann irgendwann feststellt, wir haben selbst die Möglichkeit zu entscheiden. Die Schöpfungskraft fließt fließt durch uns durch. Und wir müssen durch unsere Empfindung, durch unser Gewissen entscheiden, in welche Gedanken und in welche Worte und in welche Tatenstrukturen wir diese gesamten Kräfte, die auf uns wirken, umsetzen. Und wenn wir uns rückerinnern, eigentlich an unser menschliches Dasein, an die Schöpfung in Demut, das geht am besten, indem man sich erst einmal unter einen Sternenhimmel stellt und mal versucht zu erleben, was da gerade abläuft. Oder eine Kartoffel in die Erde macht und sagt, wie können diese 10 Kartoffeln plötzlich daraus werden? Was sind das für Kräfte? Wenn ich sehe, wie die Hühner beispielsweise bei einem bestimmten Sonnenstand sagen, so, jetzt geht die Sonne an der und der Stelle, ungefähr steht sie am Horizont, jetzt gehen wir nach Hause, wir gehen ins Bett, setzen uns dann alle auf die Stange und jetzt schlafen wir alle. Spätestens dann wird man wirklich demütig und man spürt diese Schöpfungsgesetze und dann kommt das Gottvertrauen. Und das ist die Ursache. Und dann kommt der Punkt, wo es dann tatsächlich in einer Eigendynamik allein läuft und zwar ohne einen ganz konkreten Plan, den man mathematisch formuliert. Die finden wir im Plan B, wie man sowas machen könnte. Aber wenn es denn soweit ist, dass der Plan B umsetzbar wäre und die Menschen es wollten, dann bräuchten wir den Plan B sogar auch nicht mehr. Das ist nur ein Impuls, um in die richtige Richtung überhaupt sich selbst zu stupsen.
Ja, es kann man auch viel erfahren in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft von Abdruschin, wo über diese Gesetze vieles steht und vieles erläutert wird. Und du hast vollkommen recht, wir beide sind immer ganz baff. Die Hühner laufen rum, frei, toben hier durch den Wald. Aber wirklich, als ob die Uhr gestellt ist, kommen die alle zusammen und wackeln da in ihr Haus und legen sich schlafen.
Ja, es gibt großartige Gedanken, auch diesbezüglich von vielen Vordenkern. Rudolf Steiner zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, das heißt Der nationalökonomische Kurs. Ist in erster Linie was für wirkliche Ökonomen. Aber er beschreibt dann eben halt basierend auf den Gesetzen der Natur eine natürliche Ordnung auf drei Grundbedingungen, die er aufgebaut hat. Und das sind zum Beispiel auch ganz wesentliche Dinge. Christian Kreis zum Beispiel ist jemand, der sich ganz intensiv mit diesen Dingen beschäftigt hat und deshalb gibt er auch so unglaublich gute Interviews zu diesem Thema, die in sich nicht nur schlüssig und logisch sind, sondern auch ein kleines Stück die Seele berühren und man spürt, der meint es einfach ehrlich.
Auch ein Ökonom.
Auch ein Ökonom, Professor für Volkswirtschaft, ja.
So, jetzt haben wir aber darüber eine ganze Reihe gesprochen, Andreas, und jetzt wollen wir mal kommen zu dem Hamburger Hafen, der so schön ist, wenn man da reinkommt nach Hamburg und man sieht da die Terminals und man sieht das ganze Treiben. Und das ist ja in letzter Zeit alles ein bisschen zurückgegangen. Auch die Containerschiffe auf der Elbe sind weniger geworden. Und das soll sich jetzt wieder ändern. Gegen den Widerstand von, ich glaube, 7 Ministerien hat dein Lieblingskanzler Olaf Scholz sich durchgesetzt. Und jetzt gibt die Bundesregierung grünes Licht, denn der chinesische Staatskonzern COSCO darf Anteile am Hamburger Hafen kaufen und das nicht zu knapp. Und wie gesagt, quer durch alle Parteien gab es Bedenken. Woran liegt das, Andreas, dass man jetzt doch sich weiter in die Abhängigkeiten von China begibt?
Ja, das kann ich also mit 2 Dingen eigentlich nur beantworten. Entweder Naivität oder Plan, den Hamburger Hafen mehr oder weniger in die Kontrolle der Chinesen zu bekommen, um Deutschland als weiteren strategischen Punkt, also Hamburg ist die strategische Infrastruktur, die kritische Infrastruktur für Handel par excellence. Größer geht es eigentlich kaum in Europa.
Ja, aber meine Frage nochmal, weil Habeck und Co. waren komplett dagegen. Olaf Scholz hat sich durchgesetzt als früherer Hamburger Bürgermeister ja auch, kennt er ja auch wahrscheinlich eine ganze Menge Leute. Möglicherweise ist er ja sogar verstrickt in die Sache. Das ist allerdings eine ganz spekulative Aussage von mir ohne irgendein Fundament. Warum hat Olaf Scholz ein Interesse im Gegensatz zu den Ministerien?
Also die Frage, die sich stellt, und das ist meine Erfahrung, jetzt kommt meine Verschwörungstheorie, jetzt sind wir mal ganz kurz im Bereich der Verschwörungstheorien,
das lieben wir. Das waren wir ja noch nie.
Nein, das waren wir nie. Nee. Also nehmen wir einfach mal an, dass Herr Habeck nur gesagt hätte, er wäre dagegen. Und das Ganze zu einem Spiel gehört. Und letztendlich machen wir mal uns eines doch klar. Ist es wirklich so, dass Olaf Scholz alleine das entscheiden kann, ohne ein grünes Licht jenseits des Atlantiks zu bekommen, eine solche wichtige kritische Infrastruktur an die Chinesen zu verkaufen? Ich habe da so meine Bedenken. Und ich habe im letzten Jahr, 2021, zu diesem Thema, wie funktionieren eigentlich die chinesischen Beteiligungen? Mit welchen Mustern arbeiten sie eigentlich? Wie sind die Strategien? Das sind nämlich keine ökonomischen Strategien, die dahinter stehen, sondern militärische. Nur wer die Kampfkunst versteht, der kann auch die chinesische Mentalität verstehen, in bestimmte Bereiche einzugreifen. Also chinesische Konzerne greifen zum Beispiel ein in ein Unternehmen wie zum Beispiel Daimler-Benz und beteiligen sich mit einer Minderbeteiligung von 3, 4, 5% und alle denken, da können sie ja nichts mitmachen. So, jetzt kommen die Chinesen aber mit den 3, 4, 5% und geben dem Konzernbossen in Stuttgart zum Beispiel bestimmte Kontakte und sagen, wir können super Geschäfte machen. Wir haben hier super Kontakte, zum Beispiel in China dort und in China dort und hier. Und dann werden dort beispielsweise Konzerne aus China mit eingeflochten in diesen Daimler-Benz-Konzern. Und warum machen da die Vorstände mit? Ja, weil die natürlich große Gewinne machen, die Konzernbosse, und aus diesen Gewinnen auch ihre privaten Tantiemen natürlich beziehen. So, und jetzt fängt der Laden an zu laufen und der wird immer erfolgreicher durch diesen chinesischen Einfluss, auch wenn sie nur 5% haben. Und die Gewinne steigern sich über Jahre und Jahre und Jahre. Was dabei passiert ist, dass dieser Konzernboss irgendwann seine alten europäischen Strukturen, die er hatte, vernachlässigt und sich nur noch auf die chinesischen konzentriert, weil dort die großen Gewinne sind. Und wenn dann eine gewisse Abhängigkeit entstanden ist, dann beginnt plötzlich in China, dass es nicht mehr rund läuft, dass plötzlich Daimler-Benz in Schwierigkeiten gerät, weil die chinesischen Partner plötzlich nicht mehr so gut funktionieren, nicht mehr pünktlich liefern, nicht mehr so arbeiten wie vorher. Und jetzt beginnt dieses in Abhängigkeit geratene Unternehmen in Schwierigkeiten zu kommen. Und das wird immer größer. Und das Ganze ist nichts anderes als ein Plan, der dahinter steht. Und dann wird der Laden irgendwann runterfallen, die alten Kontakte, also Daimler-Benz, die alten Kontakte in Europa sind plötzlich nicht mehr so vorhanden. Und jetzt kommen neue chinesische Investoren plötzlich aus der Hecke und sagen, wir retten euch. Und dann werden sie mit großen Geldern dort investieren und für billiges Geld sich in den Daimler-Benz-Konzern einkaufen und haben plötzlich riesengroße Anteile dieses Konzerns. Das sind die Strategien, mit denen man beispielsweise Übernahmen plant. Wenn man nur ökonomisch arbeitet, erkennt man das nicht, wenn man nicht die militärischen Strategien dahinter erkennt.
Ja, das ist ja alles hochinteressant, Andreas. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Europa Schulter an Schulter mit den USA arbeitet und vieles umsetzt, was aus USA so an, ich will nicht von Anweisungen reden, aber Ideen und Vorschlägen kommt. Und wir haben letzte Woche darüber berichtet, dass es schwere US-Sanktionen gegeben hat gegen China, gegen die Chip- und Halbleiterindustrie, dass Joe Biden sogar mit dem Verlust der US-Staatsbürgerschaft denjenigen Mitarbeitern gedroht haben, die in China sitzen und nicht sofort ihren Arbeitsplatz verlassen. Und das haben wohl die meisten auch getan. Diese US-Sanktionen, Handelsblatt hat zum Beispiel berichtet, dass China damit um Jahre zurückgeworfen werden könnte. Also da ist ja schon ein Riesenhandelskrieg wieder entstanden. Wie passt jetzt die Erlaubnis, die wieder aussieht wie ein Alleingang von Olaf Scholz, entgegen den Empfehlungen von 7 Ministerien zu diesen ganzen Zusammenhängen?
Ich glaube, wir müssen das versuchen, nicht isoliert zu sehen, diesen Vorgang, sondern einzuflechten in das Gesamtbild mit der Historie. Wenn wir wissen, dass China über Jahre, über Jahrzehnte bereits die neue Seidenstraße vorbereitet hat. Ich habe darüber auch gesprochen, da gibt es auch eine Menge Videos. Und ich will das einfach nur deshalb sagen, weil man da wirklich die Zusammenhänge nochmal sehr gut nachvollziehen kann. Und China mittlerweile die großen kritischen Infrastrukturen aufgekauft hat. Nehmen wir die großen Häfen in Europa. In Duisburg zum Beispiel, der größte Binnenhafen der Welt, der liegt in chinesischer Hand. Aber gucken wir uns Griechenland an, den Hafen von Piräus, die sind mit 100% beteiligt. Seebrücke in Belgien, Antwerpen beispielsweise in Belgien. Also Seebrücke alleine mit 90% sind chinesische Konzerne damit drin enthalten mittlerweile. Dann Antwerpen, wie gesagt, Rotterdam, Valencia, Bilbao und so weiter. Aber auch außerhalb Europas, Suezkanal, Terminal, Abu Dhabi und so weiter. Das kann man wirklich gut nachlesen. Da gibt es ganze Listen darüber. Das heißt, die großen kritischen Infrastrukturen und Umschlagplätze für den weltweiten Handel sind unter chinesischer Hand. Das muss man einfach so sehen. Selbst die Minderbeteiligung, wie ich gerade im Vorfeld erklärt habe, reichen aus, um im Prinzip diese Konzerne, diese Häfen im Prinzip in die Hand zu bekommen. So, vor diesem Problem steht jetzt allerdings USA und die können da nicht mal eben gegen anstinken. Die USA muss jetzt Zeit gewinnen und die Zeit, die gewonnen wird, die ist nichts anderes, als dass man sagt, wir müssen den großen Konkurrenten Europa ausschalten. So würde ich das strategisch sehen, wenn ich da jetzt arbeiten würde. Dann haben wir erstmal Zeit gewonnen, wenn Europa als Konkurrent für den amerikanischen Wirtschaftsstandort erstmal runtergefahren wird, indem man sogar die deutschen Vorzeigeunternehmen nach Amerika lockt und sagt, Kinder, ihr könnt doch in Deutschland nicht ernsthaft bleiben, das ist doch alles viel zu teuer, viel zu unkalkulierbar. Kommt lieber nach USA, da habt ihr kalkulierbare Größenordnung. Obwohl die Unkalkulierbarkeit durch amerikanischen Einfluss auch entstanden ist, dann würde das Ganze sehr wohl ins große Bild mit einpassen. Auch wenn China dadurch einen vermeintlichen Vorsprung bekommt, ich glaube nicht, dass die deutsche Politik da überhaupt irgendeinen Einfluss hat. Das ist meine persönliche Meinung, sondern dass das Ganze sowieso mehr oder weniger global auf ganz anderen Ebenen entschieden wird. Und ob da ein Herr Habeck irgendwie sagt, er ist dagegen oder dafür, das ist für mich jetzt gar nicht so relevant. Das ist jetzt nur meine Sichtweise, ganz klar.
Ja, und die ist auch interessant, wie ich finde. Ich versuche jetzt trotzdem so alle möglichen Blickpunkte da nochmal mit einzubeziehen. Zum Beispiel hat der Tagesspiegel vor 5 Tagen einen langen Artikel von einem der Chefautoren, Christoph von Marschall, veröffentlicht. Der ist auch Wirtschaftsexperte, war lange in Washington, hat auch viele Preise, ist also ein hochdekorierter Mainstream-Journalist. Und der schreibt in der Überschrift: Risiken für die deutsche Wirtschaft. Die Abhängigkeiten von China sind viel dramatischer als die von Russland. Ich meine, damit hat der Mann ganz sicher recht. Und wir gucken da auch gleich noch mal näher rein in den Artikel. Aber dem steht entgegen die Entscheidung, Costco jetzt mit in den Hamburger Hafen mit einer hohen Prozentzahl reinzunehmen.
Was passt genau zu dem Bild des vorherigen Gesagten von mir? Wenn man den deutschen Wirtschaftsstandort runterfahren will, um Zeit zu gewinnen, um dann irgendwann gegen den chinesischen Markt wieder aufzuwarten aus US-amerikanischer Sicht, dann wäre das durchaus nachvollziehbar.
Ja, und was hier aus dem Artikel auch hervorgeht, ist, das ist noch gar nicht so oft thematisiert worden, dass dein Lieblingskanzler Scholle, der fährt Anfang November nach Peking als erster westlicher Besucher nach dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei. Also, Christopher Marschall schreibt, unter dem Schock der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die deutsche Wirtschaft arbeitet der Bundesverband der deutschen Industrie mit Unternehmen und Denkfabriken wie Merix und Bertelsmann an einer Studie über die systemischen Abhängigkeiten von China. Die Ergebnisse sollen bis Jahresende vorliegen. Welche Konsequenzen hätte zum Beispiel für Deutschland, wenn ein militärischer Konflikt zwischen China und Taiwan entsteht? Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, schreibt Marschall, sollten uns vorsichtig machen. Und er zitiert hier Fridolin Strack, der ist China-Experte beim BDI. Und man glaubte, heißt es, die Abhängigkeiten zu kennen, aber die tatsächlichen Beeinträchtigungen der Wertschöpfungsketten durch die Kämpfe und die Sanktionen waren komplexer als gedacht. Also man räumt hier schon auch ein, überrascht worden zu sein von den Folgen, die jetzt für Europa sich hier zeigen und auftun. Und wörtlich, die hohe Abhängigkeit von russischer Energie war vielen bewusst, weniger hingegen, welche Bedeutung Kabelbäume aus der Ukraine für die Autoindustrie haben oder wie sich der Ausfall der Produktion des Azov-Stahlwerks auf die Weltmärkte auswirkt.
Ja, das sind die Dinge, die eine Rolle spielen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die jetzt durch den chinesischen Einfluss in Hamburg sich verändern könnte. Hamburg ist der größte Stahlproduzent mittlerweile meines Wissens der Welt geworden. Übrigens war Deutschland da mal ein großer Vorzeigeplayer, aber man hat den deutschen deutschen Standort für Stahl durch gesetzliche Auflagen dermaßen runtergefahren, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren und dann mehr oder weniger eingegangen sind. Krupp Thyssen, das waren die großen Vorzeige- und Vorzeigeunternehmen im Rahmen der Montanindustrie, so nannte man das ja damals, die wir damals hatten hier in Deutschland. Und ich prognostiziere, dass der Hamburger Hafen unter dem Einfluss von Cosco jetzt eine große Renaissance kurzfristig erleben wird. Und diese Renaissance wird ganz klar China-lastig sein. Das heißt, der Hamburger Hafen wird jetzt massiv in chinesische Unternehmensverbünde eingeflochten. Und in dem Moment, wenn dann beispielsweise die alten europäischen Partner rausgefallen sind und ersetzt wurden durch die chinesischen, durch den chinesischen Einfluss, der jetzt gerade reinkommt, dann könnte es eben genauso sein, dass der Hamburger Hafen plötzlich ins Stocken gerät. Dann entsteht eine Schwierigkeit, dann wird der Hamburger Hafen in eine dramatische Krise fallen und dann kommen andere chinesische Investoren und kaufen für ganz billiges Geld den gesamten Hafen auf. Das ist doch gar nicht so schwer zu verstehen.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher, genau. Und hier heißt es weiter, dass die Abhängigkeiten von China viel dramatischer seien als die von Russland. Auch der Leiter des auf China spezialisierten Thinktanks Merix in Berlin, der heißt Miku Hutari, bewertet die Lage ähnlich. Er sagt, China stehe für weniger als 10% des deutschen Außenhandels. 92,5% der deutschen Exporte gehen anderswohin. 88% der deutschen Einfuhren kommen anderswoher. Wir würden selbst einen weitgehenden Abbruch überleben. Für einzelne Konzerne, Branchen, Lieferketten könnten die Folgen eines Wirtschaftskriegs mit China jedoch bedrohlich sein, warnt Herr Hutari. Über die Details wissen wir viel zu wenig. Ein zusätzlicher Risikofaktor im Vergleich mit früheren Jahren ist der Zustand der öffentlichen Kassen. Die finanziellen Spielräume sind enger geworden, nachdem sehr viel Geld ausgegeben wurde, um die Lasten der Corona-Krise und des Ukraine-Kriegs abzufedern. Und hier wird die Hauptfrage für den Fall eines Konfliktes mit China gestellt und die lautet: Wie viel Schmerz ist Deutschland bereit zu ertragen?
Ja, also auch hier sehen wir wieder, dass Hamburg die ganzen öffentlichen Gelder, die jetzt zusammengebrochen sind, aufgrund nicht der Corona-Krise, sondern aufgrund der Corona-Politik, das würde ich etwas anders formulieren, die Politik hat das Problem gebracht, nicht das Virus. Und und jetzt kommt natürlich diese Schwierigkeit aus dieser Finanznot heraus, dass man mehr oder weniger den Konkurrenten reinkommen lässt. Und das, was jetzt für mich dabei schwierig ist zu verstehen, ob im Hintergrund, und das kann ich wirklich noch nicht beurteilen, zwischen Hamburg und China auf der ökonomischen Ebene andere Prozesse abgesprochen werden als auf der geopolitischen Ebene. Sowohl China als auch die USA im Weißen Haus haben eine Situation, die gespalten ist aus meiner Sicht. Es gibt die ökonomisch Interessierten und es gibt die politisch Interessierten. Und das ist auch ganz stark in China. Der Xi zum Beispiel ist aus meiner Sicht ein geopolitischer Patriot für China, während eben halt die Kollegen aus der ökonomischen Abteilung mehr oder weniger sagen, wir wollen die Weltwirtschaft aufbauen und zwar egal, ob das chinesisch draufsteht oder nicht. Und diese Probleme spielen da eine Rolle. Und wer da in dieser Gemengelage hintenrum noch ganz andere Geschichten abspricht, die uns vielleicht irgendwann die Hand vor die Stirn schlagen lassen und sagen, das sind ja noch ganz andere Konstruktionen, die dahinter stehen, die hätte ich niemals erwartet. Das kann ich auch nicht abschätzen, zumindest im Moment nicht. Man arbeitet sich ja immer mehr daran und ihr seid ja auch immer dabei, wie wir uns daran tasten.
Ja, genau. Also wir versuchen hier Licht ins Dunkel zu bringen. Wir sprechen aber eben nicht nur über die Automobil- oder über die Chemie- oder die Pharmaindustrie, sondern eben ja Pharmaindustrie. Dazu gehören natürlich auch die Medikamente. Und da heißt es, in der Pharmabranche gäbe es heute zwei Welten. Hochpreismedikamente haben resiliente Lieferketten. Bei Generika gäbe es hingegen eine hohe Abhängigkeit von Vorprodukten aus Asien. Zudem nehme die Politik verstärkt Einfluss auf die Entwicklung des Austausches mit China. Und hier wird das Ziel der Bundesregierung noch näher gebracht. Das soll eine Diversifizierung sein, eine Ermutigungs- und eine Entmutigungsstrategie. Andreas, das heißt, dass diese Dinge fangen jetzt erst an, während natürlich die Produktion von auch Hochpreismedikamenten und so weiter weiterhin für viele Patienten wichtig ist, aber viele Medikamente jetzt schon nicht mehr auch zu haben sind.
Das sind die entscheidenden Fragen, die natürlich auch unsere Hörer hier natürlich belasten und auch nachdenklich machen. Wie ist meine Versorgung eben halt gewährleistet? Deshalb reden wir schon seit Jahren so lange darüber. Ich glaube, wir haben schon vor 2, 3 Jahren darüber gesprochen, dass wir sagten, bitte sorgt dafür, dass wenn ihr Medikamente zwingend braucht, dass ihr ein rollierendes System einführt, dass ihr seht, dass ihr mit eurem Arzt sprecht, das haben wir damals schon gesagt, bevor diese Schwierigkeiten auftauchen, dass man möglichst für 3, 4 Monate Medikamente hat. Die laufen natürlich irgendwann ab und man immer das Älteste nutzt und die anderen den immer hat als Puffer noch zur Verfügung. Und das sind die eigentlich entscheidenden Punkte. Und wenn wir wissen, dass das natürlich auch Bedrohungen sind, die einen unter Druck setzen und dann natürlich jemanden, der den Hebel hat, diese Bedrohung abzuwenden, und das könnte China sein, dann kann es sein, dass man irgendwann zu allem Ja und Amen sagt, spätestens wenn das eigene Leben in Gefahr ist. Also man sieht hier auch wieder die Kriegsstrategie, die unmittelbar mit den ökonomischen Prinzipien hier einhergehen.
Sprach Professor Dr. Professor Andreas Popp, der ist Soziologe und Ökonom und er ist Psychologe und er ist auch Lebensmittelexperte, wie ich manchmal in der Küche dann erfahren darf. Also auf jeden Fall, mehr ist für heute nicht drin von uns.
Nein.
Wir sind erschöpft. Ja, das sind Themen, ihr Lieben, die einen zum Teil das Blut in den Adern gefrieren lassen. Auch heute hätte ich noch viele interessante Themen gehabt. Ich hätte so gerne mit dir noch über die Ruhegelder bei ARD und ZDF gesprochen.
Ja, genau, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also falls sich einer Sorgen macht, dass ein Direktor beim ARD oder beim ZDF irgendwann Hunger leiden muss im Rahmen seiner Rente, keine Sorge, für sie ist gesorgt. Und das geht sogar schon, habe ich gerade gelesen, wenn man nur einen Tag als Direktor beschäftigt war, dass man dann bereits schon eine lebenslange Rente von 8.000 € im Monat erwirtschaftet. Was mir dabei klar geworden ist, ist ein interessantes Spiel hier, dass die Macht der Medien besser bezahlt wird als die Macht der Politik. Und wenn die besser bezahlt wird, kann man daraus auch die Hierarchie der Macht ablesen, finde ich.
Das war jetzt wirklich nochmal eine gute Analyse zum Schluss. Finde ich ganz spannend. Da werde ich drüber nachdenken, während ich gleich den Brotteig anrühre. Ihr Lieben, wir wünschen euch trotz all diesem Theater, dass ihr fröhlich bleibt. Der Teufel hasst es, wenn wir lachen. Und ich hatte gestern so ein schönes Lachvideo eingestellt. Hast du das gesehen zufällig? Wie dieser Mann da in der U-Bahn gelacht hat und alle zum Schluss mitgelacht haben. Bitte, bitte, bleibt fröhlich, bleibt im Gottvertrauen. Wir hören uns zum Abendgebet wieder.
So ist es. Und ich mache jetzt den Hühnerstall sauber. Alles Liebe.